Vielen Dank für die Musik. Eigentlich könnte der Gottesdienst so weitergehen, nicht wahr? Aber, hallo Kinder, jetzt erstmal die Geschichte für euch. Kommt ihr nach vorn? Hier ist noch ganz viel Platz. Du bist mutig. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt sehe ich euch alle. Könnt ihr zusammenrutschen? So. Oh, jetzt haben wir so eine große Lücke. Rutscht ihr noch ein bisschen ran? Wunderbar geht das. Wunderbar. Prima. Also, es dauert gar nicht mehr lange. Das weiß ich ganz genau. Dann wird's Frühling. Glaubt ihr das auch? Und dann hören wir die Vögel wieder zwitschern draußen. Und dann dauert's gar nicht mehr lange. Dann brüten die ihre Eier aus. Und dann schlüpfen aus den Eiern ganz junge Vögel. Und das genau hat der Maulwurf erlebt. Der kleine Maulwurf ging spazieren. Als das Wetter richtig schön war und die Sonne schön warm schien und plötzlich sah er so einen kleinen Vogel, der aus dem Nest gefallen war. Sag mal, was macht man mit so einem Vogel, der aus dem Nest gefallen ist? Wisst ihr das? Was meint ihr? Oder was soll man nicht machen? Man sollte den nicht anfassen, genau. Genau, und das wusste der kleine Maulwurf auch. Bitte. Die Bäume sind im Wald schön, das ist richtig. Und der Maulwurf ging im Wald spazieren mit den schönen Bäumen und sah so ein kleines Vögelchen, das aus dem Nest gefallen war. Und er wusste genau, das fasse ich nicht an. Ich warte und verstecke mich und gucke, bis die Mama kommt und das Vögelchen füttert und dann fliegt es weiter. Aber es kam keine Mama-Vogel. Und es verging eine Minute und eine zweite und eine dritte und dann ging ganz lange Zeit und keine Mama-Vogel kam. Und da sagte er sich, hier muss ich helfen. Und er nahm das Vögelchen mit nach Hause. Und Mama Maulwurf sagte, Maulwurf, es ist ganz schwer, einen Vogel aufzuziehen. Aber der sagte, das schaffe ich schon. Und er erzählte all seinen Freunden davon und jeder brachte etwas mit zum Fressen. Und stellt euch vor, das kleine Vögelchen, das fraß. Und plötzlich fing es an, mit seinen Flügeln zu schlagen. Oh, sagte Mama Maulwurf, jetzt will das Vögelchen fliegen. Und Papa Maulwurf sagte, wunderbar, bald fliegt dein Vögelchen hoch. Wisst ihr, was Maulwurf davon sagte? Bloß nicht, dann ist es doch weg. Und es ging in den Keller und holte ein paar Latten und Leisten und einen Hammer und ein paar Nägel von Papa Maulwurf und machte einen Käfig und setzte den Vogel in den Käfig hinein. Wisst ihr, wie traurig das Vögelchen jetzt guckte? Ganz traurig. Es fraß nicht mehr richtig, es hatte Tränen in den Augen und alle waren traurig. Mama Maulwurf sagte, ein Vogel muss fliegen. Aber Maulwurf sagte, nein, mein Vogel darf nicht fliegen, denn dann ist er weg. Und Papa Maulwurf sagte, ein Vogel muss fliegen. Aber Maulwurf sagte, nein. Und alle waren traurig, bis Opa Maulwurf kam. Und manchmal sind Opas und Oma ganz schlau, stimmt's? Die wissen genau, was im Leben los ist. Und die verstehen Kinder am allerbesten. Und Opa Maulwurf hörte, was alle sagten. Und er überlegte sich und sagte, Maulwurf, komm, wir gehen spazieren. Und er ging mit Maulwurf auf einen hohen Berg. Und wisst ihr, auf so einem hohen Berg, da pfeift der Wind so richtig. Und er pfiff durch die Haare. Und Maulwurf sagte, hu, ich fliege fast weg, so stark ist der Wind. Und als sie oben waren, sahen sie, wie die Vögel im Wind kreisten. Ja, sagte Opa Maulwurf, Vögel müssen fliegen. Und da verstand unser kleiner Maulwurf, dass ein Vogel nicht in den Käfig gehört, sondern dass ein Vogel eigentlich fliegen muss, ne? Aber wenn ich den Vogel fliegen lasse, dann habe ich ihn nicht mehr zu Hause. Und er ging traurig nach Hause, aber er wusste, was er zu tun hatte. Er öffnete den Käfig und wisst ihr, was da passierte? Das Vögelchen zwitscherte, flog auf den Rand vom Käfig und flog in den Himmel, drehte ein paar Kurven und ein paar Steilflüge und flog ganz hoch in den Himmel. Und plötzlich waren alle, fast alle ganz fröhlich. Mama Maulwurf war fröhlich, Opa Maulwurf war froh und unser kleiner Maulwurf, er war auch ein bisschen froh und ein bisschen traurig, denn er hatte eins gelernt. Das Wichtigste ist, dass nicht nur wir immer etwas haben wollen, sondern dass es auch den anderen gut geht, ne? Wenn wir immer nur sagen, das ist meins, das gebe ich nicht her, dann bekommen wir keine Freunde. Aber wenn wir abgeben und loslassen, dann geht's uns gut. Glaubt ihr das? Das müssen wir mal probieren. Und wenn das nächste Mal so der Ärger in euch hochkommt und ihr denkt, das ist meins, der hat das größere Stück Kuchen, dann überlegt euch, das ist wie beim Maulwurf. Abgeben macht glücklich. Prima. Und jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Loslassen und abgeben macht glücklich. Oder anders ausgedrückt, mit dem Text der Bibel, bereite deinen Feinden ein Festmahl. Stimmt ihr mir zu, dass das Wort der Bibel recht hat, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, die ist Nütze zur Lehre, zur Erkenntnis? Dann wollen wir das heute versuchen zu verstehen. Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen im zweiten Buch Mose, zweiten Buch Könige, Kapitel 6. Zweites Buch Könige, Kapitel 6. Und dort steht eine erstaunliche Geschichte. Und ich hoffe, dass ihr diese Geschichte nicht mehr vergesst. Und dass ihr auch nicht vergesst, bereite deinen Feinden ein Festmahl. Diese Begebenheit im zweiten Buch Könige ab Vers 8 im Kapitel 6 beginnt mit einem Vers, der ganz häufig in der Bibel vorkommt, und zwar im Alten Testament. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten. Krieg war im Alten Testament das Normalste der Welt. Und Krieg ist auch bis heute das Normalste der Welt. Und dort, wo Krieg nicht im Großen ausgefochten wird, da kämpfen wir im Kleinen. Und deswegen ist es etwas, was wir alle verstehen. Und der König von Aram, also von Syrien, mit der Hauptstadt Damaskus, in der heute immer noch Krieg ist, und Damaskus ist die älteste Hauptstadt der Welt. Keine andere Stadt der Welt war länger Hauptstadt als Damaskus. Durchgängig Hauptstadt, ist Symbol genau für dieses unser menschliches Verhalten. Wir führen Krieg. Aber diesen Krieg führte der nicht aufs Geratewohl, sondern er plante ganz sorgfältig. Gute Planung ist der halbe Sieg, dachte er sich. Doch dieses Mal hatte er falsch gedacht. Und wer möchte, kann die Verse, während ich die biblische Geschichte erzähle, jetzt nachlesen. Denn er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und der Wirt war diesmal der Prophet Elisa, denn der wusste alles. Woher wusste er das? Gott hat es ihm gesagt. So gut ist Gott. Gott zeigt seinen Leuten die feindlichen Kriegspläne. Elisa lässt zum König Joram schicken. Elisa ist in Dothan. etwa 15 Kilometer von Samaria entfernt. Das ist nicht weit. Und er sagt ihm, was die Syrer vorhaben. Die Syrer wollen euch einen Hinterhalt legen und damit euer Heer besiegen. Und er sagt ihm, dem König: Auf keinen Fall, König, lass dein Heer an diesem Ort vorbeiziehen, wo die Syrer einen Hinterhalt legen wollen. Gesagt, getan. Die Männer von Israel tappen nicht in die Falle, dafür schicken sie einen Spähtrupp aus, der die Truppenbewegung der Syrer genau beobachtet. Und die liegen vergeblich auf der Lauer. Niemand kommt, vielleicht ein paar Eselstreiber, aber keine Soldaten. Missmutig ziehen sie ab. Alle Strategie und Taktik umsonst. Das gleiche Spielchen, ein zweites und ein drittes Mal. Immer dasselbe. Das Heer des Königs von Israel kommt einfach dort nicht vorbei, wo die Aramäer im Hinterhalt liegen. Und auf der Lauer liegen, wenn nichts passiert, das ist nichts. Da fühlt man sich nicht ernst genommen. Da verstehen die Offiziere bald keinen Spaß mehr. Und irgendwie riechen sie Lunte. Hier stimmt etwas nicht. Das können die Generäle vor dem König nicht mehr geheim halten. Es wird richtig peinlich für sie. Und der König ist sauer und beunruhigt. Ja, das Schlimmste geschieht, er traut seinen Generälen nicht mehr. Einer von euch hält heimlich mit den Israeliten. Und das ist das Gefährlichste, der Feind in den eigenen Reihen. Jetzt wird nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht. Keiner vertraut mehr dem anderen. Und einige der Offiziere überlegen schon, ob sie in einem fremden Heer sich als Söldner verdingen. In dieser Situation ergreift einer der ältesten Offiziere das Wort, einer der gereiften, der für den König alt gewordenen. Und er sagt zu ihm: Wir tun alles unser Bestes, aber wir müssen dir eins sagen, König, es ist der Prophet Elia. Es ist der Prophet Elisa. Erstaunlich, was dieser Feldherr riskiert. Und das Erstaunlichste ist, dass der König genau das glaubt. Da kriegen die Generäle nichts hin und da soll es am Ende ein Prophet vom feindlichen Land sein. Schöne Ausrede. Damit sind die Generäle alle aus dem Schneider. Das klingt abenteuerlich. Ein Prophet ist der Schuldige. Und während der General etwas sagt, da redet er etwas, was eigentlich ganz ungeheuerlich ist. Dieser Prophet in Israel kann dem König, lang möge er leben, sogar sagen, was dieser in seinem Schlafzimmer flüstert. War das jetzt nicht ein wenig zu viel? Das geht schon fast unter die Gürtellinie. Sogar das Bettgeflüster kann der Prophet hören. Aber der König reagiert nicht so sauer, wie wir denken. Er lässt den General nicht einen Kopf kürzer machen. Er tobt nicht außer sich vor Wut. Er ist ganz nüchtern und sagt: Versucht auf der Stelle, diesen Mann zu finden. Den muss ich haben. Leichter gesagt als getan. Der Prophet wohnt 150 Kilometer entfernt. Und die nächste Flugverbindung von Damaskus nach Dothan, die geht erst in 3 Tagen. Also, schwieriges Unterfangen. Da gibt's nur eins. Für schwierige Fälle gibt's in Deutschland die GSG 9, nicht wahr? Das sind die ganz harten Jungs. Und die sollen losgehen. Und damit der König sicher geht, sagt er: Nehmt das ganze Heer mit. Brachiale Gewalt. Den Prophet muss ich haben. Lebend oder tot bringt ihn her. So steht's in der Bibel. Er schickte ein Heer mit vielen Pferden und großen Streitwagen. Jetzt also nicht mehr Geheimstrategie, sondern jetzt brachiale Gewalt. Gegen einen einzigen Mann zieht ein ganzes Heer los. Es ist nicht wie bei den letzten Malen. Da zogen sie auf Schleichpfaden zum Hinterhalt. Jetzt gehen sie offen vor. Und in Vers 14 wird dies genau beschrieben. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und jetzt wendet sich der Schreiber von den Syrern ab. Genug von ihnen berichtet. Jetzt sind wir beim Prophet Elisa. der ganz friedlich den Schlaf des Gerechten schläft. Sein Diener dagegen macht sich schon zu schaffen. Ist ja auch sein Diener. Und wenn er ein bisschen Zeit für sich haben will, muss er früher aufstehen als sein Herr. Ganz schlaftrunken geht er am Morgen vor die Tür seines Hauses, um sich ein wenig zu regeln und fit zu sein. Und was sieht er da? Er kann seinen Augen nicht trauen. Ein riesiges Heer ist da zu sehen. An den Fahnen kann er sie erkennen. Das müssten die verhassten Syrer sein. Er reibt sich die Augen noch einmal. Und er sieht, wir sind umzingelt. Wir befinden uns mitten im Krieg. Und das schon am frühen Morgen. Vollkommen resigniert läuft er zum König, falsch zu seinem Propheten und sagt, ganz unsanft weckt er ihn, Meister, wir müssen aufstehen, es ist Krieg. Die Syrer haben die Stadt eingekesselt, wir sitzen in der Falle. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Elisa reibt sich die Augen. Er guckt, er reibt sich die Augen ein zweites Mal, aber er wird nicht unruhig, sie, sein Diener. Was sagt er ihm? Du brauchst keine Angst zu haben. Du hast nur die Hälfte gesehen. Komm, reib deine Augen nochmal, dann wirst du viel mehr sehen. Es gibt nämlich noch ein zweites Heer. Und das ist viel größer. Das ist das Heer unseres Gottes. Schau nur genau hin. Die Syrer, die meinten, uns zu Fall zu bringen, die sind eingekesselt. Auf unserer Seite steht noch ein größeres Heer. Und da fängt der Prophet und vor allen Dingen sein Knecht an, richtig zu sehen. Das ist der Kern der Geschichte. Es geht um das richtige Sehen. Es geht darum, was wir sehen, wohin wir gucken, ob wir uns einschüchtern lassen oder ob wir uns von Gott einen Blick schenken lassen, der mehr sieht. Und weil der Diener noch nicht richtig gesehen hat, betet der Prophet Elisa. Der betet kein langes Prophet, kein langes Gebet. Was betet der? Herr, öffne ihm die Augen. Manchmal braucht es keine langen Gebete. Manchmal braucht es einfach die Bitte, Herr, öffne uns die Augen, was jetzt dran ist. Und da wird das Staunen groß. Der Prophet hatte gesehen, der Diener sah, nur die Syrer hatten noch keinen Durchblick. Die waren die Ewiggestrigen, gebunden an ihre Kriegsstrategie. Nicht mehr im Hinterhalt liegen, jetzt sollten sie offen kämpfen. Und genau das tun sie. Jetzt blasen sie zum Angriff. Jetzt sollte die Stunde der Überraschung kommen, die der Wahrheit. Jetzt wollten sie die Stadt stürmen, den Propheten gefangen nehmen. Das wollten sie, das wollten sie. Aber schon wieder hatten sie mit ihrer Strategie den Propheten unterschätzt. Denn der betete jetzt wieder. Genau in dem Moment, als er sah, dass sie vor die Stadtmauer rücken wollten, betete er zu Gott. Wisst ihr, was er gebetet hat? Ganz knapp. Lieber Gott, schlag sie mit Blindheit. Lass sie blind werden. Die einen sehen, die anderen sind blind. Stellt euch vor, ich glaube, das ist bis heute in der Gemeinde so. Und die Syrer, die tappen jetzt wie blinde Hühner vor der Stadtmauer von Dothan. Die laufen hin und her, sie rempeln sich, sie bringen sich gegenseitig zu Fall, sie müssen den Angriff abblasen. Das war gar nicht nötig, die waren sich selbst im Weg. Und jetzt ist der Prophet mutig, und Propheten sind immer mutig. Er lässt die Stadtmauern öffnen, geht zu den Generalen, es klingt wie ein Hohn, er bietet sich an, ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Ihr habt wohl den Weg verfehlt. Ihr seid in der falschen Stadt gelandet, kann ja vorkommen, wenn es Nacht ist. Und die Straßenschilder waren damals nicht so gut wie heute. Sind übrigens im Libanon bis heute nicht so gut, denn die kamen ja von Damaskus. Da muss man wissen, wo man lang will. So, die gleichen stolzen Generäle, die gestern noch mit wehenden Fahnen und siegeshungrig nach Dothan gelaufen waren, die schon gedacht haben, sie bekommen ein neues Abzeichen auf ihrer Brust, nicht wahr? Generäle haben immer eine geschmückte Brust, bis heute. Diese Generäle, die wissen jetzt nicht, wie es weitergeht. Denen verschlägt die Sprache, sie folgen einem Feind, den sie gar nicht kennen, obwohl sie ihn hätten kennen sollen. Sie sollten ihn fangen. Und was macht Elisa mit so viel Vertrauen? Er selbst stellt sich an die Spitze der Truppe. Das ist das Erstaunliche hier in der Bibel. Ob er auf einem Esel oder auf einem Maultier voranritt, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle folgt ihm das ganze Heer der Syrer. Ein Prophet von Israel führt eine syrische Armee. Das hat es nur einmal in der Bibel gegeben. Etwa 15 Kilometer durch das Hügelland von Dothan nach Samaria. Und sie gehen alle mit. Mindestens 2 Stunden ist der Prophet Elisa ein 4-Sterne-General des syrischen Heers. Alle gehen hinterher. Was muss er wohl gedacht haben? Also mein Gott, du machst mit mir schon komische Dinge. Wie viel Mut muss er gehabt haben? Wahrscheinlich hat er immer und immer wieder gebetet. Vor allem, als die ganze Truppe die Stadttore der Hauptstadt Samaria passierte. Mit wie offenen Augen und Mündern müssen die Generäle da gestanden haben und die Soldaten und der König von Samarien, der König von Israel. Hallo, was machen die Syrer jetzt hier? Sie ziehen durch die offenen Tore in die Stadt ein. Sie ziehen zum Paradeplatz vor den Palast des Königs. Die Bibel sagt, es ist die Tenne von Samaria. Hat man ausgegraben, einen Teil davon. Das war alles nicht so groß, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Nicht so groß wie der Rote Platz vom Kreml. Nein. Oder andere große Plätze. Nein, viel kleiner. Da sitzen sie. Und noch einmal betet Elisa ganz laut. Es geht wieder ums Sehen. Herr, öffne ihnen die Augen. Und das Unglaubliche geschieht. Der Schreck lähmt sie jetzt alle. Denn sie sehen sich umgeben, die syrischen Soldaten, von den Elitesoldaten von Israel. Es verschlägt ihnen die Sprache. Sie sind unfähig zu handeln. Kein General kräht mehr seine Befehle. Man hört nur noch den König Joram, der entgeistert ist. Mit so vielen Gefangenen hatte er nicht gerechnet, er war nicht vorbereitet. Und all das ohne einen einzigen Kampf. Ja, was soll er denn jetzt machen? Es gibt einen Ehrenkodex der Militärs bis heute. Einen gefangenen Soldaten bringt man nicht um. Komisch. Jetzt hat es auch dem König Jotam die Sprache verschlagen. Denn der wusste auch nicht mehr viel über die Syrer. Könige können halt nur kämpfen. Aber Friedenszeiten bekommen ihn nicht gut. Man denke nur an König Ahab, da fängt das Kapitel an. Es vergingen 2 Jahre, dass kein Krieg war zwischen den Syrern und Israel. Und jetzt ist der Rat des Propheten gefragt. Was soll ich denn machen, fragt der König Joram. Und wisst ihr, was der Prophet jetzt sagt? Bereite deinen Feinden ein Festmahl. Erstaunlich. Bereite deinen Feinden ein Festmahl. Wenn ich das lese, habe ich eine Geschichte im Ohr, die ich als Kind gehört habe. Da war ein Schweizer Bauunternehmer, der war Christ. Und er sah in einer Nacht, wie Diebe auf seinen Bauhof kamen und anfingen, Baumaterialien zu stehlen. Und er zog sich an und geht runter, hilft ihnen beim Aufladen und sagt ihnen, da ist noch was Gutes, das ihr mitnehmen könnt. Und dann lädt er sie ein, zum Essen zu kommen. Und das Erstaunliche geschieht, mitten in der Nacht kommen die zum Essen, die kriegen gar nicht mit, wo sie sind. Und dann sagt er ihnen, ich bin Christ. Nehmt das ruhig. Und sie fahren ganz verdattert ab. Und es vergeht kein halbes Jahr später, dass die 4 Diebe Kinder Gottes geworden sind, dass sie ihr Leben verändern. Doch zurück zur Geschichte. Was steht in Vers 28? Was lesen wir hier? Nicht Vers 28, Vers 22. Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken. Und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Brot und Wasser ist nicht wie in Deutschland das Schlechteste, was es gibt. Brot und Wasser. Wasser in Palästina ist was richtig Gutes. Brot und Wasser, geröstetes Brot und Wasser, das bedeutet Leben. Da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückziehen. Das kann ich mir richtig vorstellen. Lange Tafeln, schöne Musik, bestes Essen, ein Festmahl und ganz bunt gemischt sitzen syrische und israelische Soldaten nebeneinander. Bis heute der Traum. Bis heute ein Traum. Die Tafeln biegen sich vor lauter gutem Essen und dann gibt es eine Verabschiedung der Truppe mit Handschlag und kleinen Gastgeschenken. Ausgerüstet, vielleicht mit einer Nelke im Revers ziehen sie nach Hause. Sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Sie sind sprachlos. Hatte Elisa sich überhaupt zu erkennen gegeben? Warum hatte man sie so freundlich behandelt? Was sollten sie ihrem König erzählen? Die Strategie Elisas, oder besser, die Strategie Gottes hatte sie überwältigt. Die Strategie Gottes überwältigt uns bis heute. Und darum geht's. Es geht nicht um den Elisa und die Syrer, es geht um uns. Und es geht um unsere Feinde. Es geht um die, die wir haben. Das sind nicht die zuerst, die draußen sind, weit weg von uns. Das sind die, mit denen wir jetzt hier sitzen. Seien wir ehrlich, wir sprechen natürlich so nicht. Aber es gibt auch die, die wir möglichst nicht treffen wollen. Es gibt die, an denen wir draußen vorbeigehen an der Tür. Es gibt die, die wir eigentlich nicht in den Arm nehmen würden. Und es gibt die, von denen wir glauben, die glauben nicht richtig. Es gibt die, die wir ganz schwer als Brüder und Schwestern nur annehmen können. Die mich neidisch machen, die mich sprachlos machen, an denen ich mich jahrelang abarbeite und ärgere. Vielleicht so sehr ärgere, dass ich krank werde in meinem Herzen. Darum geht's. Immer wieder Krieg. Das ist der Teufel. Und dass er gerade Gemeinde Gottes versucht, das ist seine Strategie. Er versucht es hinterhältig und er versucht es offen. Und er hat leider viel zu oft Erfolg. Und es ist höchste Zeit, dass Gott uns die Augen öffnet. Dass wir den anderen eben nicht mehr so sehen, wie wir ihn meinen zu sehen. Sondern dass das geschieht, was damals der Elisa seinem Diener gesagt hat. Herr, kurzes Gebet, öffne ihm die Augen. Und das bitte ich jetzt. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wie du siehst. Und die Antwort ist, mach deinen Feinden ein herrliches Festmahl. Bereite ihnen etwas Gutes. Bis heute ist das wohl die beste Möglichkeit, die Gott uns gibt. Gott lädt uns ein zu seinem Mahl. Wir erleben das in einer guten Tradition beim Abendmahl. Aber häufig ist es nur Tradition. Und da gibt es auch die, mit denen wir uns nicht die Füße waschen wollen. Mal ehrlich. Wir suchen uns die aus, mit denen wir es gerne möchten. Und da gibt es die, mit denen ich gerne beim Gemeindeessen zusammensitze. Aber die, neben deren Seite mir es nicht gefällt. Welche Argumente auch immer wir haben. Vielleicht sagen wir sogar, ich verstehe dich nicht richtig. Glaubt mir, die Sprache Gottes versteht sich immer. Und da frage ich mich, was bietet Gott uns heute an? Und ich bin auf ein Wort gestoßen, das als Antwort völlig komisch erscheint. Gott bietet uns etwas an in der Bergpredigt, das scheinbar keine Antwort ist. Selig sind die Sanftmütigen. Ach, wirst du jetzt denken, was soll dieses komische Wort? Was verbindest du mit dem Wort Sanftmut? Ich habe damit immer etwas verbunden. Das klingt so viel wie Softie. Wisst ihr, was ein Softie ist? Wissen wir alle. Einer, der die Dinge umschifft, der den Konflikten aus dem Weg geht, der immer Friede, Freude, Eierkuchen sagt und der die Probleme verschiebt. Aber glaubt mir, der Druck wird immer größer. Und deswegen rät uns Jesus, selig sind die Sanftmütigen. Wisst ihr, was Sanftmut heißt? Ich habe es jahrelang nicht gewusst. Ich gestehe euch, es gibt Worte, die gebrauchen wir. Was heißt Sanftmut? Dass einer einen sanften Mut hat, das ist ja ein Widerspruch, ne? Passt nicht zusammen. Was macht man, wenn man nicht weiß, was es bedeutet? Man guckt in biblischen Wörterbüchern nach. Habe ich auch gemacht. Und da habe ich gelesen, Sanftmut heißt so viel wie Demut. Und da wurden Bibeltexte angeführt, ihr kennt sie alle. So zieht an als die Auserwählten Gottes. Gott hat uns ausgewählt, stimmt das? Na klar. Zieht an als die Auserwählten Gottes Sanftmut, Demut und Geduld. Oder Matthäus 11 steht, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Oder im Epheserbrief, so ermahne ich euch nun, dass ihr ein Leben führt in aller Demut und Sanftmut. Aber jetzt kommt meine Logik dazu. Warum sagt denn die Bibel zwei verschiedene Begriffe, wenn es nur einer ist? Dann hätte doch immer nur von Sanftmut geredet werden können. Warum steht denn von Sanftmut und Demut? Wieso gehören denn beide Begriffe zusammen, wenn sie gleich sein sollten? Das kam mir Spanisch vor und nicht Griechisch, wie es ist. Aber da sagen die Wörterbücher noch mehr. Sie sagen, das ist so etwas, was es nicht mit Jähzorn und Unempfindlichkeit zu tun hat. Das ist nicht losfahrender Zorn, auch nicht Gewalttätigkeit, auch nicht rohe Selbstbehauptung. Es ist etwas völlig anderes. Es ist eine Haltung, die es ganz selten gibt. Die gibt es so selten, dass in unserer deutschen Geschichte ganze zwei Herrscher, nachdem es tausende von Herrschern gab, den Beinamen bekommen haben, der Sanftmütige. Ich weiß nicht, ob ihr Dresden kennt, die wunderschöne Elbmetropole. Da gibt es eine Königswand, wo die ganzen sächsischen Könige aufgeführt sind, mit den komischsten Namen. Da gibt es einen Johann den Gestochenen zum Beispiel. Ja? Einer heißt Friedrich II., Kurfürst von Sachsen. Der war sogar mal in Magdeburg Burggraf, der heißt der Sanftmütige. Und noch ein zweiter, Ludwig IV. Aus der Pfalz, wird der Sanftmütige genannt. Warum? Nur so wenige. Wenn man mit dem Begriff etwas nicht anfangen kann, passt das nicht zu einem, der stark sein will? Oder was ist das? Und dann lese ich weiter, was der Apostel Paulus sagt. Und da fange ich an, das Wort zu verstehen. Wisst ihr, der Paulus hat es nicht leicht in der Gemeinde gehabt. Mit den Korinthern, an denen hat er es ganz schön schwer gehabt, die Korinther. Die haben es ihm schwer gemacht. Im 2. Korinther 10 schreibt er ab Vers 1, ich selbst aber Paulus, der in eurer Gegenwart unterwürfig sein soll, so sagt ihr. Aber mutig, wenn ich fern von euch bin, ich ermahne euch mit Sanftmut Gottes. Ich bitte aber, dass ihr mich nicht zwingt, wenn ich bei euch bin, mutig zu sein und mit Kühnheit aufzutreten, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unser Auftreten für schwächlich halten. Was hat das gesagt? Die Gemeinde sagt, der Bruder Paulus, wenn er bei uns ist, ja, da macht er den Mund nicht auf. Aber wenn er weit weg ist, dann reißt er seinen Schnabel auf. Ja? Kennen wir auch. Das gibt es bis heute. Wenn der weit weg ist, dann hat er einen großen Schnabel. Aber in meiner Gegenwart sagt er nie was. Kennt ihr die auch? Ja? Das gibt es bis heute. Wir reden hinter dem anderen ganz groß. Aber stellt euch vor, der andere wäre jetzt hier. Peinliche Situation. Ja? Also, wenn es euch auch so geht, wenn wir nachher draußen im Vorraum stehen und noch so ein bisschen miteinander reden und wir kommen auf den anderen und müssen erst mal gucken, ob der nicht gerade hinter uns steht, vergiss es, lass es lieber sein. Und im 1. Korinther 4 schreibt Paulus, einige haben den Mund vollgenommen, bis heute. Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder im Geist der Liebe und Sanftmut, da haben wir es. Also, der Paulus konnte schon sauer sein und sagt, was wollt ihr? Gewalt, das macht alle Welt. Oder Sanftmut. Sanftmut ist eine Eigenschaft, die im Zusammenleben von Menschen zum Tragen kommt. Eine Antwort, die es sogar im Alten Testament gibt. Und das Wort, das im Alten Testament dafür steht, lässt sich ganz einfach umschreiben mit Antwort. Worten. Geh dem Konflikt nicht aus dem Weg, sondern antworte. Hab den Mut, darüber zu reden, wo Menschen anfangen, miteinander zu reden. Ist der erste Schritt getan, dass wir Freunde werden. Genau das hat der Elisa gemacht. Und dort, wo wir uns zusammensetzen und miteinander essen, da fangen wir an, miteinander zu reden. Geht es euch auch so? Wie gut es tut, wenn wir miteinander essen? Und das Abendmahl ist eigentlich nur eine symbolische Handlung für das, was Jesus mit seinen Jüngern immer wieder praktiziert hat. Er ging zum Essen. Er ging sogar mit denen er eigentlich nicht hätte essen sollen. Und er aß mit ihnen und redete mit ihnen. Sanftmut ist keine verinnerliche Haltung eines Softies, der allen aus dem Weg geht und zu allen Ja und Amen sagt. Sondern Sanftmut ist eine Haltung, ich würde es ganz modern sagen, ist ein Konfliktmanagement der Deeskalation. Was heißt das? Wir gehen mit Konflikten um, wir gehen nicht aus dem Weg. Aber wir lösen Konflikte ohne Gewalt. Wir reden miteinander. Wir streiten, ohne dass wir uns gegenseitig verletzen. Wisst ihr, wie schwer das ist? Genau, Worte können auch verletzen, aber Worte können auch heilen. Wie gut tut es uns, wenn mir jemand sagt, das hast du gut gemacht. Und wenn jemand einer, zum Beispiel, wenn ein Kind ein Musikstück vorträgt und es macht 5 Fehler drinne, dann können wir sagen, hast auch noch mächtig viel zu lernen. Können wir sagen. Wisst ihr, was wir auch sagen können? Das hast du ganz toll gemacht. Und ich finde, wenn du das nächste Mal spielst, da freue ich mich heute schon drauf. Das ermutigt, oder nicht? Wir können ermutigen. Und zwar, wir können das. Das heißt also, wir lösen den Konflikt, indem wir überlegen, wie können wir eine Lösung finden. Ich könnte es mal anders sagen. Lieber eine Tür mit dem Schlüssel öffnen, als mit dem Kopf durch die Wand gehen. Aber das bedeutet auch, dass wir den Schlüssel finden. Und jetzt müssen wir zu der Lösung kommen, zu dem Schlüssel, den die Bibel uns anbietet. Denn wir reagieren in Konflikten meist mit Emotionen. Geht es euch auch so? Wir ärgern uns, dann steigt das Blut hoch, dann gibt es Zoff, dann können wir nicht mehr klar denken, dann wenden wir uns ab vom anderen, dann verziehen wir unser Gesicht, dann poltern wir los. Und es gibt sogar Menschen, die dann ihren Körper nicht in der Gewalt haben und schlagen. Alles das geschieht auch in der Gemeinde. So ist das. Das, was die Bibel hier meint, ist etwas ganz anderes. Wenn die Bibel davon redet, dass Menschen sanftmütig werden, dann steht dafür ein Wort, das heißt ganz einfach vergeben. Wenn die Bibel uns klar macht, und das ist das ABC des Glaubens, dass Menschen etwas erfahren von der Liebe Gottes, dann sind das nicht Worte zuerst, sondern zuerst ist das Vergebung. Und dazu gehört viel Mut und Kreativität. Dass der mir nicht gut ist, aus welchen Gründen auch immer, die Bibel fragt nicht danach, wer Recht hat. Hat Jesus jemals gefragt, ob er Recht hat, wenn es um Vergebung geht? Niemals. Aber wir fragen immer nach Recht. Jesus hat einfach angefangen, sich einen Kopf zu machen und zu vergeben. Hat einfach dem anderen vergeben. Übrigens ist das die Hauptsache der Bibel. Hebräer 8, Vers 1 sollten wir alle auswendig kennen. Das ist die Hauptsache, von dem wir reden. Steht im Hebräerbrief. Die Hauptsache, von dem wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester. Wir können daraus eine Lehre machen. Das können wir machen. Aber die nützt für unser Leben überhaupt nichts. Und manchmal kranken wir als Gemeinde darunter, dass wir gute Lehren haben. Und wir haben aus diesem Wort vom Hebräerbrief vielleicht ein wenig auch die Heiligtumslehre gemacht, so gut und wichtig sie ist. Aber sie nützt uns überhaupt nichts, wenn das Entscheidendste hier fehlt. Es ist eine tolle Aussage. Wir haben einen hohen Priester. Aber was nützt es uns, wenn wir ihn nicht in Anspruch nehmen? Was nützt es dir, dass du in der Garage ein tolles Auto hast, aber du niemals mit dem Auto fährst? Und du bekommst am Ende immer mehr Angst. Und je länger du nicht fährst, du steigst nie in das Auto. Vergiss dein Auto. Was nützt dir das beste Schweizer Konto? Du kannst aller Welt sagen, ich habe ein großes Schweizer Konto, wenn du nicht weißt, wie du auch nur einen einzigen Dollar davon abheben kannst. Nützt dir überhaupt nichts. Was nützt es uns, wenn wir sagen, wir haben einen hohen Priester? Es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir nicht wissen, wie wir vergeben. Und da beginnt Glauben. Und Vergebung beginnt darin, dass wir anfangen, das zu tun, was hier im Wort Gottes steht. Bitte Gott so kurz und knapp, wie der Elisa das gemacht hat. Herr, öffne mir die Augen, lass mich sehen. Und ich glaube, Gott lässt das Erstaunlichste geschehen. Wir müssen nicht wie Elisa vor der feindlichen Armee 2 Stunden als 4-Sterne-General der Syrer nach Samaria marschieren. Das müssen wir nicht. Aber die Aufforderung, lasst uns gemeinsam essen. Lad deinen Feind zum Essen ein. Lässt Gemeinde wachsen. Gemeinde wird immer dort gut sein, wo wir uns auch außerhalb des Gottesdienstes treffen als Gemeinde. Und lasst mir das sagen aus meiner Erfahrung. Eine Gemeinde, die sich nur zum Gottesdienst trifft, der fehlt ganz viel. Gemeinde wird dort gut, wo wir anfangen, miteinander zu essen. Und wenn wir als Gemeinde vielleicht nicht gerade ein Festmahl organisiert haben, dann mach du es zu Hause. Mach deine Tür auf. Lad die anderen ein. Lad auch mal die ein, die du normalerweise nicht einladen würdest. Wir haben doch immer unseren Freundeskreis, oder nicht? Na klar haben wir den. Und das ist gut so. Aber lad auch mal die ein, die du nicht einladen würdest. Was meinst du, was dann passiert? Du wirst Leute kennenlernen. Und vielleicht kennst du die Geschichte des anderen gar nicht. Vielleicht weißt du gar nicht, mit welcher Not er sich trägt. Was ihn belastet. Was sein Leben untergedrückt hat. Warum er so schwach ist. Lad ihn ein. Und dann wirst du sehen, dass dahinter ein Goldstück Gottes steckt. Und ihr Älteren, die ihr euch über die Jüngeren ärgert, die so anders sind, ladet sie ein. Macht ihnen ein schönes Essen. Gutes Essen schmeckt allen gut. Das hat nichts zu tun, ob alt oder jung. Und ich kann euch sagen, manche Älteren können wunderbar kochen und backen. Und ich kann euch auch sagen, die Jungen freuen sich genauso gut über guten Kuchen wie Ältere. Und euch Jüngeren sage ich, wenn ihr denkt, ihr Älteren, die sind alle von vorgestern, was die denken und tun, ladet sie doch mal ein. Was meint ihr, was passiert, wenn wir anfangen, von unserem Leben zu erzählen? Und wenn wir dann nicht über andere reden, dann worüber reden wir dann? Über das, was Gott an uns getan hat. Und wenn wir über Gott reden, dann kommen wir zum Lob. Und wisst ihr, was passiert, wenn Gemeinde anfängt zu loben? Dann sehen wir mit einmal unseren Gott. Und wenn unser Gott immer stärker in das Blickfeld gerät, wisst ihr, was wir denn nicht mehr sehen? Das Negative. Die Frage ist, wie wir das andere sehen. Es kommt also auf den Blickwinkel drauf an. Und deswegen die Bitte, Herr, lass mich deinen Willen neu sehen. Und ich glaube, Gott sagt uns bis heute, bereite deinen Feinden ein Festmahl. Denn wenn ich meinen Feinden ein Festmahl bereite, dann werden aus Feinden Freunde. Und jetzt bitte ich Gott, dass er uns zeigt, wo wir miteinander feiern sollen. So ist Gott. Und ich glaube, er wird uns dabei segnen. Gott segne uns. Amen. Herr unser Gott, danke, dass du so gut zu uns bist, denn du kennst uns und liebst uns trotzdem. Das zu wissen, ist Grund unseres Lebens. Du möchtest uns, dass wir dadurch glücklich werden und dass das ansteckt, denn Liebe steckt an. Und ich bitte dich, schenke uns als Gemeinde ein Stück von dieser Liebe, die das Herz verändert. Nur ein kleines Stück. Dass wir Mut haben zu vergeben, dass wir Mut haben, auf den anderen zuzugehen, dass wir Mut haben, deine Liebe umzusetzen, in Wort und in Tat. Lass uns dabei kreativ sein, gib uns gute Gedanken und gib, dass dein Wille immer stärker in uns wird und schenke uns, dass wir diesen Segen hier erleben und dass der Segen ausstrahlt. Amen. Und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.